Wir haben viel von der Botschaft Osterns gehört, Tod und Auferstehung. Und wir denken immer dabei an Jesus. Das ist klar. Der ist der Erste unter denjenigen, die auferstanden sind. Aber Paulus hilft uns zu verstehen, dass es etwas mehr gibt zu der Auferstehung Jesu als nur seinen Tod und seine Auferstehung. Jesus tat, was er tat hier auf Erden für uns und nicht für sich. Vorhin vorm Gottesdienst betete Benny im Foyer, als wir uns vorbereitet haben: Ich danke dir, Jesus, dass du nicht gekommen bist, um Ostereiern mit uns zu suchen. Bringt uns so ein Stück zurück auf die nackten Tatsachen. Wir werden verführt, außerhalb der Realität zu leben. Die Welt gaukelt uns was vor. Und Jesus ist gekommen, um uns die Wahrheit zu bringen. Und es ist wahr, dass er gestorben ist und auferstanden ist, sondern er ist für dich und für mich gestorben und auferstanden. Und darauf geht Paulus ein in seinen Brief an den Römern und schreibt: Sind wir aber mit Christus gestorben? Das heißt, wenn wir uns selbst sterben, das eigene Ich im Grab lassen. Johannes sagt, unser Kreuz, nicht Christi Kreuz, sondern mein Kreuz muss ich auf mich nehmen. Was ist mein Kreuz? Mein Kreuz ist ich, das bin ich. Wenn ich mir selbst sterbe, wie Christus gestorben ist, steht hier, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Das ist auch eine Verheißung für dich. Wenn du dir selbst gestorben bist in Jesus Christus, so wirst du auferstehen mit ihm, um mit ihm immer zu wandeln. Der Tod und die Auferstehung Jesu Christi ist eine ganz persönliche Sache für dich und für mich. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Tod muss man immer mit Sünde verbinden. Dann die Frucht der Sünde ist Tod. Tod und Sünde werden nicht mehr in mir herrschen, weil ich der Sünde gestorben bin in Jesus Christus und nun auferstanden mit ihm, wie er auferstanden ist, so auferstehe ich zum neuen Leben, um immer mit ihm zu wandeln. Das ist auch Teil der Botschaft jetzt Ostern. Aber wie Benny gesagt hat, wir sind nicht hier, um Ostereier zu suchen. Aus diesem Grund kehren wir zu unserem Text in der Offenbarung und lesen in Kapitel 18. Letzte Woche haben wir 17 gehabt Wir haben die Hure Babylons gesehen. In der Offenbarung hat Babylon eine zweifache Bedeutung. Babylon bezieht sich auf ein religiöses System, und das haben wir letzte Woche gesehen. Und wir haben gesehen, wie deutlich Johannes dieses religiöse System darstellt. Unmissverständlich, fast empfinde ich tastbar. Man sieht, was er da mit meint. Und er wundert sich selber, sagt er uns in Kapitel 17, darüber, dass dieses religiöse System nicht christlich ist am Ende, sondern antichristlich. Oder nicht nur antichristlich in dem Sinn, dass es gegen Christus ist und seine Maßstäbe und Prinzipien, seine Selbstlosigkeit und Hingabe, sondern dass es auch anstatt Christi ist. Sie versucht, Christus zu ersetzen. An Christi Platz, an Christi Ort stellt sie sich hin. Und das ist auch, wenn wir sachlich und kritisch die Theologie der römischen Kirche betrachten, ist sie da, anstatt Christi. Das wird sich aber wandeln und zum Ende hin wird es schlimmer werden mit dieses religiöse System in Rom. Wir haben gesagt, dass es auch Rom gemeint ist, weil es die Stadt auf sieben Bergen, das wird uns auch ganz deutlich gesagt in Kapitel 17, unmissverständlich, es kann nur Rom sein. Das ist einmal Babylon, aber wir sehen Babylon nochmal und zwar Babylon als Stadt. Die Frau sehen wir in 17,3 und lesen, und er brachte mich im Geist in der Wüste und ich sah eine Frau. Und dann wiederum in 18 und Vers 10 lesen wir, sie werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon. Wir haben gesehen, wie diese Frau das religiöse System vom Tier abgeworfen wird und ausgelöscht wird. Und das haben wir in Kapitel 17 und Verse 16 und 17 gelesen. Und die 10 Hörner, das ist dieses politische System, Babylon. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen. Sie wenden sich gegen die Hure, die untreu gewesen ist. Das religiöse System, das Christus untreu geworden ist. Deswegen Hure. Da sie untreu gewesen ist, Christus untreu gewesen ist, erntet sie das, was sie gesät hat. Sie hat Untreue gesät, sie wird Untreue ernten. Und diese politische Macht wird sich sie hat sie ausgenützt. Die Frau auf dem Tier hat das System genützt, benutzt. Und jetzt wird dieses System, das politische System, sich wenden. Wenn sie nicht mehr zu gebrauchen ist, dann wird sie abgeworfen. Und die 10 Hürde, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen. Und wozu Menschen sind, die nach Macht und Geld suchen, das sehen wir. Das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Ist es nicht grausam, dass zwei junge Männer aus Habgier, unvorstellbar, Ich kann es nicht verstehen. Dennoch darf ich nicht vergessen, dass ich selber in der Lage bin, sowas zu tun. Wenn ich unter diese Macht komme, unter diesen Einfluss, kann ich das tun, was diese, und ich sage es bewusst, diese arme zwei Jungs getan haben. Sie wollten reich werden. Papa und Mama und die zwei Schwestern, Millionäre. Da schießen wir sie alle vier und nehmen die Knete. Hey, das ist nicht Trübsal, das ist nicht die Zeit des Bedrängnis, das ist heute in Deutschland. Unvorstellbar. Als Bruder meine zwei Schwestern umbringen. Nur Geldgier. Diese Bindung ist so stark. Gehirn funktioniert nicht mehr. Das Herz pumpt nicht mehr. Das Blut fließt nicht mehr durch die Adern. Eiskalt wie ein Stein. Mammon ist ein Stein. Es macht dich hart und kalt. Du solltest aufpassen in deine Beziehung zum Geld. Und Jesus lehrt uns, dass wir den Mammon benutzen sollen und nicht, dass er über uns herrschen soll. Geld ist Mittel zum Zweck. Und es ist gut, dass wir Geld haben. Und Gott will uns segnen mit Geld. Aber wir haben das Geld. Und das Geld hat uns nicht. Die Liebe, das ist es. Die Bindung macht uns krank. Und deswegen hält Gott oft die Zügel da kurz. Ne? Ich beschäftige mich oft damit, ja, wenn ich viel Geld hätte. Ich weiß, ich bin da ganz anders als ihr. Ja, Herr, wenn es nur 2000 Euro wären, ich und meine Familie nach Mallorca für eine Woche. Das wäre doch schön jetzt in der Sonne. Es ist so kalt hier gewesen. Bin überarbeitet. Die Nerven liegen blank. Hab meine Frau lieb, aber im Dienst habe ich eigentlich keine Zeit, sie zu lieben, wie ich sie lieben sollte. Und die Kinder, ja, die kommen immer zu kurz. Jedes Euro wird umgedreht. Und ich denke, oh, das wäre es 2000 Euro und eine Woche Mallorca. Eis essen, im Sand sitzen unter den Palmen und abends ein Fläschchen Wein. Nur für eine Woche. Das ist es. Und Gott sagt mir, du Narr, du baust Scheune. Peter, du bist ein Narr. Ich kann mittendrin in deiner Situation, in der Familie, in der Gemeinde, in deinem Dienst kann ich eine Oase sein. Mittendrin in der Wüste, voller Wasser, Palmen, Sonne und alles, was du dir wünschst. Mittendrin im Sturm kann ich das sein. Und das ist es jetzt in Trübsal. Das ist ein Sturm. Und die Menschen suchen Frieden. Manche wollen das, andere nicht. Die Hure hat versagt. Das religiöse System hat versagt und so wird auch das politische. Gott gibt es nur ein bisschen mehr Zeit. So hat die Hure gemeint, ich reite auf dem Tier. Ich bin es. Ich bin die Königin. Ich bin keine Witwe, sagt sie. Lesen wir in Kapitel 18. Ich habe die Macht über die 10 Hörner. Aber sie wird abgeworfen und es ist grausam. Liest es mal selber. Ich will es euch gar nicht vorlesen wegen unserer Gäste. Das ist grausam. In Kapitel 17 das religiöse System, in Kapitel 18 das politische System. Und Johannes schreibt in Vers 1 von Kapitel 18, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Wir haben gesehen in Kapitel, 16 oder so, dass die unreinen Geister herauskommen aus dem Tier und dem Propheten und den Drachen. Wie Frösche. Unreine, böse Geister. Wir dürfen nicht glauben, dass es alles nur so Art sichtbare Macht und materielles Elend, sondern die ganze Sache geht auch geistlich ab. Es hat auch alles mit Dämonen zu tun. Und Dämonen sind nur unsichtbare Mächte. Und das macht etwas und Kraft etwas Unsichtbares ist und dass wir das Unsichtbare anzapfen können, um Kraft zu gewinnen, das wissen alle Menschen. Die einzigen, die es nicht wissen, ist Hannover 96. Sie ist gefallen und Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und Gefängnis aller unreinen und verhasste Tiere. Denn von den Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Also durch die Könige, durch diese Machthaber, Männer, die politisch und Frauen, die politisch stark sind und auch ökonomisch stark sind, haben Einfluss auf diese Völker. Und so kommen sie alle unter diesen Einfluss. Und die Könige auf Erden haben mit der Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und wenn du das deutlich sehen willst, kannst du in der dritten Welt, Südamerika, Afrika, Asien, das ist richtig sichtbar. Jedes Jahr, wenn ich nach Indien fahre, sehe ich mehr Mercedes, mehr Audis. Jaguar, Rolls-Royce, es ist alles da. Und es sind manchmal 21-Jährige, die Dinger fahren. Aber gleichzeitig sehe ich mehr Elend. Die Slums nehmen zu und nehmen zu. Das größte Slum Asiens mit über 3,5 Millionen, ein Slum, mit über 3,5 Millionen armen Menschen. Und gleichzeitig Teenager, die Multimillionäre sind. Teenager. Es gibt heute mehr als 1000 Milliardären. Zehn von diesen 1000 Milliardären, nehmen wir nur 10, haben 300 Milliarden Euro zur Verfügung. 300 Milliarden Euro sind nur 300 Mal 1000 Millionen, mir ist das nicht. Für uns nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, was eine Million ist. Tommy schüttelt mit dem Kopf hier, weil er gerne wissen möchte, was 10 Euro sind. Der Reichste, also stell dir vor jetzt, nur 10 Leute, die heute leben, haben für sich und ihre Kinder fürs Taschengeld 300 Milliarden Euro zur Verfügung. Und es gibt mehr als 1000 Milliardären. Und trotz der Wirtschaftskrise in Anführungsstriche sind diese 10 im letzten Jahr nur 50 bis 60 Milliarden reicher geworden, die armen Schlucker. Carlos Slim Hillu, Mexikaner, stehen 40 Milliarden zur Verfügung. Warren Buffett aus der USA verfügt über 30 Milliarden. Jörg Machal, nee. Hey, weißt du, warum Menschen Geld so sehr lieben? Weil Geld bedeutet Macht. Und wenn du Macht hast, kannst du alles machen, was du willst, meinst du, bis du es hast. Und dann hast du so eine Bürde auf dem Rücken. Jetzt haben wir von Personen, jetzt von, und hier ist die, in diesem Text, wenn wir dazu kommen, geht es um Geschäftsleute. Bin noch gut an der Seite, ne? Stellt vor. Es geht um politische und ökonomische, wirtschaftliche Macht. Es geht um Handel und Manipulation. Politik und Medien zum Zustände für die Manipulation. Und das machen sie wie? Das Wort selber sagt es. Manipulation. Money, money, money. Die Institution, die reicher ist als alle anderen hier auf Erden, ist die römische Institution. Die religiöse Institution Roms. Wisst ihr, dass diese Institution in Gold, wir reden jetzt nicht von anderen Besitz, nur Gold, reines Gold, 17 Mal so viel Gold hat wie die italienische Regierung? Das heißt, sie hat 17 Mal so viel Macht. Mindestens. Das ist eine mächtige Institution. Und ich nenne sie bewusst Institution. Das Gold, was sie hat, entspricht etwa 7.000 Milliarden Lire. Lire. Wie heißt das italienische? Lire. Das ist mir jetzt eine Lehre heute Morgen. Lire. Italienische Stadt hat 400 Milliarden. Die katholische Kirche 7.000 Milliarden. Das ist nicht ihr ganzes Reichtum. Ihr Reichtum stellt sich ja auch in Ländereien, Aktien, Immobilien und andere weltweite Konzerne, die sie besitzt. Und sehr, sehr viel von diesem Geld ist hineingeflossen in der Kirche durch Ablass und Sklavenhandel. Ob eine politische Institution oder eine religiöse Institution, die unterscheiden sich nicht voneinander. Es geht um Macht und Geld. Und das ist das, was hier Kapitel 18 in den Mittelpunkt stellt. Ich lese weiter. Und ich hörte eine andere Stimme, Vers 4 von Kapitel 18 von der Offenbarung vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, aus diesem System. Und das haben wir letzte Woche aus diesem System angesprochen. Und wir wollen das heute nochmal ansprechen. Wir überspringen aber erstmal diesen Vers. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihre Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Das ist Babylon, diese Stadt, die haben doch gebaut, die haben versucht, den Himmel zu erreichen mit Klinkersteine und Zement oder mit Steine und Zement und haben es nicht geschafft. Aber ihr Frevel, ihre Sünde hat den Himmel erreicht. Es stinkt bis an den Himmel. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat und gebt ihre Zweifel zurück nach ihren Werken. Sie wird ernten das, was sie gesät hat. Und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit, bitteschön, haben wir gesehen, sie gehabt hat. So viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihren Herzen, ich throne hier und bin eine Königin. Ich sitze auf den Tier und bin eine Königin. Und keine Witwe. Und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einen Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und dann lesen wir vom Vers 9 bis hin zu 14 über die verschiedenen Bereiche. Wir haben keine Zeit, das alles zu lesen, aber hier geht es im Vers 12, Gold und Silber und Edelsteine und Perlen. Das ist Schmuck. Diese Händler handeln mit Schmuck. Und dann lesen wir im selben Vers mittendrin Leinen, Purpur, Seide, exklusive Klamotten. Mann, wenn ich sehe, was Leute bezahlen für Klamotten, das ist Wahnsinn. Ich gehe da an der Georgstraße entlang und denke, da könnte sich eine Familie von dieses eine Kleid ein ganzes Jahr in Indien ernähren. Eine ganze Familie für ein Jahr ernähren, vom ein Kleidchen. Das ist diese Kluft. Diese unbarmherzige Kluft zwischen Reich und Arm. Dann haben wir im Vers 13, und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch. Ja, das kann man sehen als Kosmetikartikel, oder? Liebe Schwestern, Nivea tut's auch. Ihr sollt schön aussehen, das wollen wir. Nicht nur eure Männer, sondern wir alle in der Gemeinde sind stolz auf unsere schönen Frauen. Aber die Creme muss nicht 500. Neulich bin ich wegen meiner Glatze, ist sehr verbrannt worden durch die Jahre, zum Hautarzt. Und er so, da mag ich gar nicht hingucken. Hat dunkle Brille angesetzt und hat noch weiter. Ich sage, ja, mein Papa hat es gehabt, bei mir blüht es auch schon. Die Haut zersetzt sich da oben. Und sage, ja, Herr Will, ich habe hier ein bisschen Schleifpapier. Und es ist wirklich wahr. Ich kann die Stellen abschleifen. Oder es gibt eine Creme, die kostet 400 Euro im Monat. Und ich sage ihm, hier wird geschliffen. Wisst ihr, das ist ein Zelt. Liebe Frauen, so schön wie ihr seid und ihr seht alle so jung aus, wirklich. Es vergeht. Das vergeht. Die innere Schönheit, die bleibt. Else, die bleibt. Die strahlt durch die Haut. Du bist schön, Else. Und ich weiß, dass es nicht nur meine Meinung ist, sondern dein Vater im Himmel meint das. du bist schön. Das strahlt durch deine Haut. Es tut dir gut. Ich sehe, wie du jetzt strahlst. Kosmetikartikel. Dann haben wir Öl und feinstes Mehl und Weizen. Hey, im Fernsehen geht es bei mir Nachrichten und Sport. Sport ist meine Sünde, meine Schwäche. Aber wenn ich sehe, was da so für Sendungen übers Kochen, oh Mann, das ist ein Kochkult. Nichts gegen gute, gesunde Ernährung, aber das verlässt schon die Realität, oder? Wer will denn Kakerlaken mit Kaviar essen? Und dann haben wir, hey, es steht da, Pferde und Wagen. Wir haben hier die Autoindustrie, Flugzeuge, nicht nur Auto, wir reden immer von Autos, weil wir arme Schlucker sind hier, aber es geht um Flugzeuge, um Schiffe. Will ich euch eine Geschichte erzählen? Das ist eine Art Bekenntnis. Aber ich bin hineingeschleudert und hatte es nicht gemerkt. Vor etwa, ich weiß nicht, sagen wir einfach 12 Jahre, wurde ich eingeladen. Da schrieb eine ganz liebe Schwester aus Florida, ach, ich aus Florida und ich gehe zu Calvary hier in Florida. Und kannst du nicht vorbeikommen? Und mein Chef, ich bin so auf eine kleine Yacht. Und es wurde rund erneuert. Es ist ja sehr alt, 3 Jahre alt, und es wurde rund erneuert in Bremerhaven. Und ja, ich habe geguckt, Calvary Chapel, Hannover, ja, und deswegen schreibe ich dir. Ich möchte nur, dass du rauskommst und unsere kleine, bescheidene Yacht und das Personal segnest. Und ich dachte, weiß ich nicht. Hab gebetet, gedacht, okay, du kannst ein Zeugnis geben, dass all diese materiellen Dinge vergänglich sind, und kannst einen Crew segnen. Da bin ich hingefahren, Geschwister. Da fahren wir, Achim Wohlfahrt und ich, vor diesem Hänger. Wahnsinn! Wie? Ja, nie! Ein Flugzeughänger ist klein! In der Höhe! Ich laufe rein, ein dunkelrotes, weinrotes Schiff. Schiff mit 12-Mann Crew. Und obendrauf hat das Ding besucht, die Decks geschliffen und geschrubbt. Das war helles Holz, das sah wie Schnee aus. Und die Fugen mit Teer ausgelegt. Boah, sah wie ein Zebra aus. Mittendrin. Ein Swimmingpool und Whirlpool. Rein in den Kabinen. Meine Füße, wir kriegen extra Puschen, sind gesunken. Und ich konnte meine Füße nicht sehen. So tief war der weinroter Teppich. Da gehe ich in das edle Holz aus Brasil. 100 Jahre alt. Garantiert. Die Wände bezogen, Toilette rein, goldene Hähne. Und nicht solche, die, wie machen die, Hähne. Wahnsinn. Ist es nicht übertrieben. Da gehe ich in den Kabinen von dem Crew, sagt man auch Crew auf Deutsch, die Mannschaft, und sehe sie und denke, hey, Peter, du lebst in einem Slum. Du bist ein Slumbewohner. Und nun sollte ich all dies segnen. Ich denke, Herr, was habe ich getan? Hol mich hier raus. Am Ende habe ich alle enttäuscht. Ich war so mutig, habe mich oben da auf der Treppe gestellt, so holzgebastelte Treppe bis oben, bis zum, wie heißt das? Haupt des Schiffes. Stell mich oben hin und bitte Gott, dass er die Crew vor diesem Reichtum und das Meer bewahrt. Was sollte ich sonst tun? Nachher wurden wir dann zum Kaffee eingeladen und die guckten mich alle so blöd an. Die haben erwartet, dass ich dieses Ding anbete. dass ich staune, dass sie darüber reden, wie viel PS. Hey, die Motoren alleine, die waren so lang, wie diese Halle oder diesen Kino hier breit ist. Die Reichen, die Mächtigen, diese Welt. Und sie konnte mir nicht erzählen, wem es gehört, dürfte sie nicht. Sie hat mir dann kartonweise DIN A4, Papier, Bürobedarf, also Tesafilm. Und das habe ich alles, hat sie uns geschenkt als Gemeinde. Das benutzen wir heute noch. Das sind 12 oder 13 Jahre her. Und 500 Euro Fahrtgeld. Bremen hin und zurück. Das ist nachweisbar. Das steht in den Unterlagen im Büro. Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe mir die Finger nicht dreckig gemacht. So, wo sind wir gelandet? Ja, Autoindustrie, um das nur zu sagen. Die Kaufleute, Vers 15, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Wehe, wehe, du große Stadt, die bekleidet war mit feinen Leinen und Purpur, Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn einer Stunde ist verwüstet solch ein Reichtum. Das ist ja auch so. Tatsache, oder? Mann, Multimilliardär wird plötzlich krank, sterbenskrank. Und Ende ist in eine Stunde. Da, wo Motten alles auffrisst, da, wo der Rost alles auffrisst, da sind vergängliche materielle Dinge. Die machen dich nicht glücklich. Wenn wir nur das hier aus diesem Text begreifen, das vergeht. Auch deine Schönheit vergeht. Auch deine Jugend vergeht. Und es geht so schnell. Da kann ich dir ein Lied von singen. Manchmal stehe ich auf und gucke und spiele, bist du das? Ich denke, ich bin 20 Jahre jünger. Ich lebe in der Selbsttäuschung. Wirklich. Junge Leute, da gucke ich mir, wenn jemand nach junge Leute ruft, da gucke ich mich immer um. Ich denke, ich bin gemeint. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und Seefahrer, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen. Wer ist der großen Stadt gleich? Ja, es sieht aus nach einer Atomwaffe, oder? Die da auf diese Stadt Babylon, das wahrscheinlich wieder aufgebaut wird. Viele Bibelausleger glauben, dass Babylon wieder aufgebaut wird. Dazu kommen wir noch. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagen, als ob jemand gestorben wäre. Alle Hoffnung verloren. Die Wirtschaft bricht zusammen. Nun ist auf dem Konto nichts mehr. Und ich kann mit keinem verhandeln, weil der Staat auch kein Geld mehr hat. Da ist nichts mehr zu holen. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, wehe, wehe, du große Stadt, von denen überflussreich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Lass uns mal kurz gucken, Jesaja 13, 19 bis 22. Jesaja prophezeit hiervon schon im Alten Testament, viele Jahrhunderte vor Christi, und schreibt und sagt, Jesaja 13, ab Vers 17, denn siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen, So soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Das ist bereits schon einmal geschehen. Aber viele Bibelausleger glauben, dass es nochmal aufgebaut wird. Und es gibt auch entsprechende Pläne, sie wieder aufzubauen, diese große Stadt, die ja mittendrin im Zentrum des Goldes ist. Das schwarze Gold. Teer. Öl. So soll Babel, das schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Das kommt wie. Was ist denn von Sodom und Gomorra übrig geblieben? Doch nichts. Aber da in Babylon gibt es Reste. Es gibt auch Hirten und Schafe. Da tut sich was. Da lebt noch was. Gott hat einmal reingehauen und deutlich gemacht, dass unsere Sicherheit, Geborgen und Halt nicht in materiellen liegt, nicht in die Macht des Menschen, nicht in Humanismus 666, sondern lediglich in ihn und ihn selber. Und es kommt wieder mal, dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, wie es heute ist, und so weiter. Wir kehren zurück zum Text. Das ist das, was Zukunft auf diese Stadt, auf dieses System, wie gesagt, die Frau, die Hure, das religiöse System wird nicht funktionieren. Und wir lesen in Kapitel 1, 18, obwohl das religiöse, wie wir es kennen, dem christlichen System, mit so einem christlichen Stempel, anstatt Christi. Nicht Christus, sondern das System, was anstatt Christi ist. Und damit es anstatt Christi ist, muss sie aussehen wie Christus. Es muss diesen Begriff, diese Überschrift haben, wir sind Christen. Aber das System ist nicht christlich. Das haben wir bereits schon gesehen, letzte Woche und auch diese Woche. Das System ist Macht. Jesus sagt nicht Macht. Petrus, leg dein Schwert nieder. Dienen sollst du und nicht mit deinem Schwert hin und her fuchteln. Wer der Erste sein will, der diene euch alle. Und er wird zum Beispiel, kniet sich hin und wischt ihnen alle die Füße und denen ist alle so schlecht. Petrus kann das nicht getragen. Nein. Fass mich nicht an. Warum ist so wider seine Natur? Petrus zusammen mit den Söhnen Zebedeus, Johannes und Jakobus, die wollen doch alle herrschen. Und Mutti setzt sich mit ein und sagt, Jesus, mach doch meine Söhne, dass sie sitzen zu linken und rechten. Oh, du demütige Frau, welch eine Liebe für deine Kinder. Du willst Macht für deine Kinder? Komm her, sie sollen Füße waschen lernen. Da ist Macht verborgen, göttliche Macht. Mein System ist ein ganz anderes System. Das ist so anders, Menschen es nicht kapieren und nicht glauben, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Ja, das kannst du so und auch so auslegen. Okay, ich habe nichts gelernt und keine Ausbildung und habe kein Geld. Komm aus, wer weiß was für ein Hintergrund. Du kannst dennoch stark sein. Du kannst dennoch sehr stark sein. Schwach ist ein gebrochenes Herz. Es ist nichts Äußeres. Es hat nichts damit zu tun, was du gelernt hast oder nicht, oder wo du herkommst. Das ist eine Herzenseinstellung wie Christus. Dass er bereit ist, als Schöpfer alle Dinge sich hinzuknien und die Füße der Menschen zu waschen, die er geschaffen hat. Das ist Macht, sage ich dir. Da geht's ab. Da geht's ab. Wenn wir heute durch diesen Text nur das gelernt haben, das macht den göttlichen Sinn, in Christus zu finden ist. Christus, und was ist unser Thema heute? Weltweit Christus und die Macht, seine Auferstehung. Die Schwäche Gottes ist viel stärker, viel mächtiger als alle Menschen zusammen auf dieser Welt und alles, was sie haben und können. Gott sitzt und lacht über die Macht dieser Erde. Und so vernichtet er und löscht die Frau aus in Kapitel 17 und Verse 16 und 17 und auch hier in Kapitel 18. Und ein starker Engel hob ein Stein auf, groß wie ein Mühlstein war. Das ist ja auch natürlich bildlich gesehen. Johannes hat da was gesehen, was außerirdisch war und versucht es so niederzuschreiben, dass wir das kapieren, inspiriert durch den Heiligen Geist tut er das. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ins Meer und sprach, so wird in einen Sturm niedergeworfen. Das haben wir doch schon gesehen in Anfängen, oder? Die Macht des Meeres auf Sumatra in Indonesien. Über tausende von Kilometern bis an der Ostküste Nordamerikas. Die Wellen, gewaltig groß, das Meer. Das ist so stark. Ist das nicht möglich, dass da, wer weiß woher, ein Meteorit runterreißt und eine Welle erzeugt? Ha? Eine Welle, die alles platt macht. Das kann natürlich sinnbildlich sein, aber physisch ist es auch möglich. So wird in einen Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und diese Menschen schreien nach dieser Stadt, die schreien nach dieser Frau, die schreien nach all den materiellen Dingen, die sie gemeint haben zu besitzen. Es ist weg und sie schreien. Aber sie schreien nicht nach Gott. Ist das nicht wahnsinnig? Im Krieg, all die alten Hasen, die durch den Krieg durchgegangen haben, es sind ja wenige, die noch leben, aber es gibt welche, die haben das Beten gelernt, da in der Erde drin, in ihren, wie heißt das, Trenches. Schützengräber. Ja. Die haben das Schützengrab. Auch ein Grab. Jesus hatte keine religiöse Macht, keine Strukturen. Er hat sie abgelehnt. Auch im Judentum hat gesagt, nein, das ist alles unrein, damit nichts mit zu tun haben. Auch politische Macht. Er hatte auch nichts, er hatte auch kein Schiff. Lass uns mal lesen, wie das bei Jesus war, dass wir kurz darüber nachdenken und dann auch abschließen für heute. Matthäus 6, damit wir sehen, wie Jesus war und wie sein System nicht nur war, sondern ist. Matthäus 6, habe ich gedacht. Ich muss schauen. Gut, also Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebens lange eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sie auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf den Feldern, wie sie wachsen, wie sie arbeiten. Nicht auch spinnen sie nicht? Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute sehr
und morgen in den offenen das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß das, was ihr bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Zurück zu Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Das ist im selben Kapitel. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wisst ihr, das ist das, was wir aus selbstloser Liebe für Jesus tun, in Gehorsam ihm gegenüber, weil wir ihm vom Herzen etwas zurückgeben wollen, von dem, was wir von ihm empfangen haben. Das geht uns voraus, das schickst du sozusagen voraus. Deine Werke, das, was du tust, deine geistlichen Werke, die Prüfung bestehen und nicht verbrannt werden, weil sie nicht für dich sind. Heu. Holz. Stubble. Weiß ich nicht. Stocken. Stockeln. Das vergeht alles. Nein, das, was geht, das, was Gold ist. Das, was du tust hier auf Erden, um ihm zu verherrlichen und aus Liebe zu ihm und Selbstlosigkeit, das geht dir alles voraus. Und er sieht das Ganze, was ankommt. Und er freut sich, wenn du kommst und freut sich von dieser Frucht, die er in dein Leben gebracht hat. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Das ist nicht möglich, das ist uns nicht gegeben. Die Fähigkeit haben wir nicht. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist es nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter den Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, die tun keine Werke, okay. Sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens und so weiter? Das haben wir gelesen. Lass uns mal noch eine Seite weitergehen zu Kapitel 8 und wir lesen Verse 18 bis 22. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er ihn hinüber, ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Große Versprechung. Egal. Oh, der ist so einer wie Petrus. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben. Und die Vögel unter den Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Begreifst du eigentlich, was das bedeutet, mir nachzufolgen, zum Reich Gottes zu gehören? Unter meiner Herrschaft zu leben, innerhalb meiner Ordnung zu wandeln. Weißt du, was das eigentlich? Hast du es kapiert? Oder hast du nichts verstanden und laberst du nur was Frommes dahin? Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter den Himmel haben Netze, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Jetzt guckt euch doch diese Institutionen, Religion und Macht und diese Milliardären, ob sie nun Priester sind oder ob sie Geschäftsleute sind. Welche Macht und welchen Reichtum. Aber eigentlich sind sie arm. Und Jesus war arm und dennoch war er so reich. Wir können das nicht sehen. Reichtum ist etwas völlig anderes. Geist, göttliches Reichtum. Der Menschensohn, Gott selbst, der Sohn Gottes, hat nirgends, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein hartes Wort, oder? Jesus sprach immer wieder harte Worte und die Jünger haben sich die Ohren zugemacht und gesagt: Wer kann das hören? Das ist ja wahnsinnig, was er uns hier sagt. Aber es ist ein hartes Wort, weil es eine harte Entscheidung ist. Das kannst du nicht einfach so sagen. Er sagt letzten Endes: Mein lieber Junge, um mir nachzufolgen, musst du alle materielle Sicherheit hinter dir lassen. Das tat unser Vater im Glauben, Abraham, oder? Verließ alles in Ur. Und da meint er Familie. Jesus ist nicht böse. Jesus ist nicht so, dass er nicht ein Herz hätte für einen Menschen in so einer Situation. Das geht Jesus darum, dass dieser Junge begreift, was er da sagt. Du musst alle materielle Sicherheit loslassen. Das heißt nicht, dass ich dir etwas gebe, wenn wir unterwegs sind miteinander. Das heißt nicht, dass du materielle haben wirst. Materielle, ich werde es dir geben. Aber du musst es erst einmal loslassen. Diese ganzen Strukturen, wo du Sicherheit suchst. Und darum geht es hier, auch in Offenbarung 18. Wo finden wir Sicherheit? In eine religiöse Institution, in eine politische Institution? Sollte das Deutschland sein oder die EU? Die suchen doch alle, die wollen alle hin. Sogar die islamischen Staaten möchten mit hinein. Warum? Weil da Sicherheit ist. Du hast dich getäuscht. Da ist keine Sicherheit. Dann beide werden ausgelöscht. Und was bleibt? Das lesen wir gleich noch. Also, materielle Sicherheit, mein Junge, musst du loslassen. Und die familiäre Strukturen. Wenn du nicht loslassen kannst, dann Papa und Mama. Wenn du da deinen Halt hast. Wenn du immer noch so krank bist, dass du auf Mamas Schoß sitzen musst mit 42 Jahren. Hast dein Bett nass gemacht und musst du Mama anrufen. Nicht das Materielle, nicht die menschliche Beziehung geben uns Sicherheit. Nicht in diese Strukturen. Willst du das? Kannst du das alles loslassen, um Sicherheit bei mir zu finden? Jetzt lesen wir zum Schluss Johannes 15. Die Sicherheit, die du brauchst, die wirst du niemals finden in eine religiöse Institution. Jesus wird nicht den Papst fragen, auch nicht den Bischof, auch nicht der Pastor, auch nicht der Jugendpastor. Er wird keinen anderen Menschen fragen als dich alleine. Glaubst du an mich? Das wird die Frage sein. Und an Jesus glauben heißt in ihm sein und er in uns. Und das beschreibt Johannes so schön und damit möchte ich Schluss machen. Kapitel 15 von Johannes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ein jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringen, wird er wegnehmen. Warum?
Wer wirklich glaubt und Gott vertraut, hat Frucht. Was ist die Frucht? Freude, Friede, Hoffnung, Liebe, die Fähigkeit zu Vergebung. Vergeben, das ist die Frucht.
Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, beschneiden, dass sie mehr Frucht bringt. Das beschreibt die Schmerzen, die du erlebst. Wenn er dich beschneidet, damit du mehr Frucht, du wächst daran. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort Gottes reinigt uns. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann mache ich einen Sprung zu Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Vers 6. Wer in mir bleibt. Vers 7. Wenn in mir bleibt. Vers 9. Bleibt in meine Liebe. Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meine Liebe. Wie ich es meines Vaters Gebote halte und bleibe in seine Liebe.
Hier geht es um eine intime, persönliche Beziehung zu Gott. Er in mir und ich in ihm, und da bin ich geborgen. Ich werde niemals in eine religiöse Institution, ob sie rechtgläubig ist, unser Maßstab nach, oder ungläubig, wie viele große Kirchen. Das geht nicht. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. In ihm ist deine Sicherheit. Du in ihm. Er sagt zu Nikodemus, es sei, du wirst vom Neuen geboren, kommst nicht rein in den Himmel. Seht ihr? Gabi hat vor ein paar Tagen gelesen in einer Auslegung, eine Geschichte von einem Pastor in der USA, der hat viele kleine Kinder und der eine geht noch zum Kindergarten und Mama sagt dann zu ihm, hör mal zu, mein Jung, du kriegst ein Schwesterchen. Was? Hat er sich gefreut. Hat er im Kindergarten erzählt, oh, kriegt ein Schwesterchen. Wochenlang. Und nun wurde es so weit, dass das Bäuchlein bei Mama dicker wurde und er dürfte anfassen. Und er geht hin und fasst an und seine kleine Schwester, die da kommt, tritt so gegen den Bauch und er fühlt es. Und ab in den Kindergarten und redet nicht mehr drüber. Es gehen 2 Wochen vorbei, der Junge ist betrübt. Und keiner versteht das, dass er sich jetzt nicht mehr freut. Und da fragt die Kindergärtnerin, hör mal zu, ich dachte, du kriegst ein Schwesterchen. Nee, sagt er, krieg ich nicht mehr. Mama hat's aufgegessen. Das Kind kann es nicht kapieren. Das Kind kann es nicht kapieren. Genauso wie Nikodemus es nicht kapieren kann. Okay? Vom Neuen geboren? Wie soll ich denn da nochmal hinein, sagt er. Wieder gar nicht. Aber ich weiß, Erfüllung, Geborgenheit, Halt, das habe ich nur dann. Und ich möchte in ihm, ich bin hungrig und durstig nach Leben. Und er ist das Leben. Er in mir und ich in ihm, das ist das Geheimnis. Aber wie soll das gehen? Damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen. Weder heute noch morgen. Weißt du, alles, was du brauchst, ist zu sagen, reinige mich durch dein Blut und komme hinein in mein Leben. Und drin ist er. Und er lässt sich nicht mehr rausjagen. Niemals. Auch wenn du heute zweifelst, auch wenn du Sorge hast, auch wenn du die Zukunft schaust und siehst, was hier abgeht in religiösen Institutionen, in der Politik, in der Wirtschaft, wenn du das alles siehst, weißt du, diese Hoffnung, die in dir ist, das kann dir keiner nehmen. Plötzlich ist das passiert, was Nikodemus nicht verstehen konnte, was John Corsons Sohn nicht verstehen konnte. Und was du nicht verstehen kannst, weißt du warum? Weil es ein Wunder ist. Ein Wunder Gottes. Das er für dich bereitet hat.
durch seinen Tod und in seine Auferstehung. Und wenn du dich nachsehnst nach diesem Frieden, nach dieser Gewissheit, dass du in ihm geborgen bist und dass er in dir Wohnung genommen hat, dass du in ihm bist und er in dir. Wenn das deine Hoffnung und Sicherheit ist, wenn du das gerne möchtest, so sag es ihm. Wir geben dir jetzt ein paar Minuten dazu. Weißt du, was das schönste Geschenk wäre? Für Jesus jetzt zu diesem Osterfest ist, dass er neue Kinder bekommt. Dass er mehr Menschen einschließen kann in seine Armen. Dass er dich reinigen kann und trösten kann. Befreien von Sünde und Angst. Der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Er möchte so gern, wie ein Papa mit einem Kind auf seinen Schoß, möchte er dich aufnehmen und seine Arme um dich schließen, in dir Wohnung nehmen. Nicht nur heute, sondern in Ewigkeit.